Unabhängige Berichterstattung durch Qualitätsjournalismus ist ein hohes Gut, das es im Sinne der Demokratie zu verteidigen gilt. Umso prekärer wird die Situation, wenn Medienvertreter und Journalisten selbst korrupt die Branche in Verruf bringen. Diese Verhaberung von Politik und Medien muss aufhören, sagt der erfahrene Journalist Otmar Lahodinsky, in Bezug auf die Chat-Affäre, aber auch in Bezug auf das sogenannte Inseratensystem, das nichts anderes ist als direkte politische Einflussnahme. Hauptteil unseres Gesprächs war aber nicht die ungustiöse Chat-Affäre zwischen Presse, ORF und Finanzministerium, sondern ein drohender Medienkahlschlag, der unter Umständen noch abgewendet werden könnte. Die Einstellung des im Staatseigentum befindlichen, aber trotzdem regierungsunabhängigen Qualitätsmediums der Wiener Zeitung, nebenbei die älteste Tageszeitung der Welt. Außer diesem Thema und den Chats haben wir im folgenden längeren Gespräch auch über den Einfluss von Milliardären auf die Medienwelt gesprochen, anhand der Beispiele der Übernahme von Twitter durch Elon Musk und auch anhand des von Red Bull und dem kürzlich verstorbenen Dietrich Mateschitz betriebenen Servus TV. Im Studio begrüße ich jetzt den erfahrenen Journalisten und ehemaligen Präsidenten der Vereinigung der europäischen Journalisten, Otmar Lahodinsky. Herzlich willkommen bei uns.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Wir sprechen heute, Sie sind das zweite Mal bei uns, wir sprechen heute wieder einmal über die Medienlandschaft in Österreich und vielleicht auch etwas darüber hinaus, über den Zustand des Journalismus, des Qualitätsjournalismus. Ein symptomatisches Ereignis, das bedenklich ist, ist die drohende Einstellung der Qualitätszeitung, der Tageszeitung, der Wiener Zeitung. Sie haben sich da in der Vergangenheit auch schon für den Erhalt dieser Zeitung eingesetzt. Seit wann ist denn das absehbar, dass der Fortbestand der Wiener Zeitung überhaupt gefährdet ist?
Naja, so schon etwas länger, aber ich glaube, so richtig los mit den Stilllegungsgerüchten ging es Anfang dieses Jahres und die Regierung, die ÖVP-Grüne Regierung hat angekündigt, sie müssen etwas tun, weil die finanzielle Lage der Wiener Zeitung durch den Wegfall des Amtsblattes jetzt weggefallen sei. Die Wiener Zeitung hat ja dieses Amtsblatt und das war sozusagen, da waren die Zwangsinserate drinnen, also eigentlich Benachrichtigungen, keine Inserate, da waren Konkurse drinnen, neue Firmenanmeldungen und so weiter. Und davon hat die Zeitung gelebt, zumindest seit der Zweiten Republik. Die Zeitung ist ja die älteste Tageszeitung, die noch immer erscheint, der Welt. Das ist ja ein Kulturgut, also 1730 oder so ist es gegründet worden. Diese Zeitung ist sozusagen ein Kulturgut. Da haben früher auch Künstler im 19. Jahrhundert, Komponisten haben drin geschrieben, Politiker, sogar der Kaiser manchmal. Also das ist eigentlich immer noch ein Kulturgut. Aber dann, wegen dieses Amtsblattes, das sozusagen wegfallen wird, weil man gesagt hat, das kann man ja, das muss man nicht mehr im Druck machen, das kann ja auch online sein und daher ist das quasi die Existenzgrundlage dieser Zeitung weggefallen.
Ist aber nach wie vor zu 100% im Eigentum der Republik, oder?
Ganz genau. Es gehört der Republik und natürlich gab es dann Stimmen, die gesagt haben, was braucht die Republik, eine Tageszeitung, nicht? Das braucht man nicht, das soll man überhaupt, wenn es heißt privat, weniger privat, mehr privat, weniger Staat, so auf die Art, das braucht man nicht. Und dann hat es geheißen, auch leider von den Grünen her, von der Frau Blimlinger, die Uni-Lektorin ist, Rektorin ist von der Kunstakademie in Wien, die hat hier auch gesagt, hat viel zu wenig Leser und was braucht man das überhaupt mitschleppen. Und daher hat man jetzt eine komische Lösung in Aussicht genommen von der Regierung her. Also die Zeitung wird nicht mehr gedruckt oder nur mehr 10-mal im Jahr, also ein kurzes Monatsblatt und sonst halt nur mehr online. Und dann haben wir noch ein bisschen Geld und damit werden wir eine Art Journalistenausbildung auch noch finanzieren. Ja, und wir jetzt, weil Sie gesagt haben, ich habe mich eingesetzt für die Wiener Zeitung, stimmt, ich schreibe auch gelegentlich dort Gastkommentare, muss ich auch dazu sagen, über europäische Themen, aber auch über Innenpolitik. Ja, und daher habe ich mich da eingesetzt, auch beim, es wurde eine Resolution von Publizisten aus Österreich veröffentlicht. Da gehört der Paul Lendwey dazu und der Gerfried Sperl vom früheren Standard, Chefredakteur. Und was haben wir gesagt? Wir wollen eine Art 18-monatige Gnadenfrist haben von der Regierung, wo wir neue Modelle, wie man die Zeitung erhalten kann, erarbeiten kann, weil dafür war viel zu wenig Zeit. Ja? Die Zeitung, sagen alle, ist eine Qualitätszeitung, die Redaktion hat tolle Leute, es ist eine wirklich gut funktionierende Tageszeitung, mit allen, mit Sport sogar und Feuilleton und so weiter, also da ist alles drinnen, Wirtschaft, Politik. Daher sollte man das erhalten, auch warum, weil so viele Tageszeitungen gibt es gar nicht mehr in Österreich. Wenn man schaut nach in die Schweiz oder auch in Deutschland jetzt pro Kopf, die haben viel mehr Tageszeitungen. Wir haben, glaube ich, nur mehr 12, nein, nicht einmal, weniger, unter 10 Tageszeitungen. Das heißt, diese Zeitung könnte man erhalten. Vielleicht findet man auch Investoren, die genug Geld haben, dass sie sich vielleicht sowas leisten, weil es gab es ja früher auch Unternehmer wie der Herr Funder, das ist jetzt gerade die Jubiläum des Erscheinens der Wochenzeitschrift Die Furche, eine katholische Zeitschrift, und dieser Holzplattenunternehmer aus Kärnten hat damals Geld angelegt in eine Stiftung, da wurde die Furche gegründet. Sowas könnte man ja heute wieder machen.
Aber wäre es nicht im Interesse einer Republik, eine unabhängige Zeitung zu erhalten? Es ist ja keine Regierungszeitung. Da liegt ja vielleicht auch der Punkt, warum zu wenig Interesse darin besteht, von Seiten der Regierenden diese Zeitung auch zu erhalten, oder?
Ja, das stimmt. Sie haben darauf nicht so viel Einfluss, wie sie vielleicht hätten. Und zum Glück ist es eben kein Verlautbarungsblatt der Regierung oder seiner Propagandazeitung der Regierung. Das wäre schlecht. Und da hätte sie wirklich kein Recht auf Überleben. Aber vielleicht noch zwei Sätze dazu, weil das habe ich auch geschrieben. Jetzt gibt es wieder, wie der Anton Zeilinger den Nobelpreis bekommen hat für Physik, ja? Akademie der Wissenschaften. Da gibt es so viele tolle österreichische Wissenschaftler und es gibt relativ wenig Raum in Zeitungen, wo die über ihre Forschungsergebnisse publizieren können. Naja, warum denn nicht einen extra Blattteil machen für die Akademie der Wissenschaften? Die können das füllen, täglich oder einmal in der Woche. Ja? Da hätte man schon wieder einen Mehrwert, den andere Zeitungen nicht so haben. Ja? Das könnte man durchexerzieren und das würde vielleicht doch auch mehr Leser, Leserinnen bringen. Gebe ich Ihnen völlig recht, Qualitätszeitungen eben gibt es viel zu wenig in Österreich. Und die Wiener Zeitung könnte hier einen neuen Sektor abdecken, ja, den man durchaus mit Inhalten füllen kann.
Es gibt ja viele Menschen, denen nicht ganz bewusst ist, dass sich Zeitungen nicht durch ihren Verkauf oder Werbung allein finanzieren können. Sie müssen gefördert werden. Es gibt ja auch eine Medienförderung und dass diese Zeitungen aber trotzdem unerlässlich sind, um eine liberale Demokratie aufrechtzuerhalten, also in unserem aller Interesse ist. Ist dieses fehlende Bewusstsein auch dafür verantwortlich, dass überhaupt solche Diskussionen entstehen?
Ja, ich fürchte, da haben Sie schon wieder recht. Viele Österreicherinnen glauben dann wahrscheinlich, ja, die sollen doch gefälligst mehr verkaufen oder halt mehr Inserate haben. Ja. Die Wiener Zeitung hat eben außer diese entgeltlichen Einschaltungen in dem Amtsblatt gab es keine Inserate, also nur Eigeninserate und so. Also eine Qualitätszeitung nur mit dem Verkauf von Zeitungen abzudecken, ist unmöglich. Ja. Insofern brauchen sie natürlich Inserate, aber auch das deckt oft nicht mehr die Kosten ab, die jetzt außerdem immer weiter steigen. Ja. Die Papierkosten explodieren angeblich. Auch die Zustellung wird immer schwieriger. Also insofern Druckereikosten natürlich genauso. Also das wird immer schwieriger, eine Zeitung zu führen wirtschaftlich. Daher braucht es auch eine Förderung vom Staat. Ja? Es wird ja auch vom Staat der öffentlich-rechtliche Rundfunk gefördert. Ein bisschen was kriegt auch ihr ab, ja, diese nicht kommerzielle Radiosender kriegen auch was, nicht sehr viel, ich glaube 2-3 Millionen oder so im Jahr, und das müsst ihr euch auch noch aufteilen, und daher die Presseförderung selber, die jetzt neu geordnet wird, das ist jetzt gerade so quasi beschlossen worden, die öffentliche Presseförderung ist nicht so viel, ja, das war am Anfang waren das, wenn ich mich recht erinnere, waren das 9 Millionen hat man, und das soll jetzt von 9 Millionen Euro soll das auf 20 bis 25 Millionen erhöht werden im Jahr. Und da gibt es eine eigene Qualitätsförderung, das ist für die Qualitätszeitungen, und die wollte man eben auch noch etwas erhöhen. Und da hat man gesagt, okay, das war ja das große Problem mit der Presseförderung, die hat hauptsächlich auf die verkauften Exemplare hat sich danach gerichtet, und daher haben die Zeitungen, die eh schon relativ viel Geld verdienen, auch mit Inseraten, haben dann noch von der Presseförderung noch mehr Geld bekommen. Und die Qualitätszeitungen eben viel weniger. Und jetzt hat man gesagt, okay, jetzt schauen wir, wie können wir zum Beispiel eine Qualitätszeitung definieren. Und hat man gesagt, naja, das hängt ja letzten Endes auch von den Journalisten, Journalistinnen ab. Das heißt, wir schauen drauf, wenn jemand eine Zeitung besonders viel angestellte Journalisten hat, dann ist das auch ein Qualitätsmerkmal, klar. Dann werden die halt noch mehr gefördert. Und neu ist auch, dass jetzt auch Online-Medien teilweise zumindest auch gefördert werden sollen. Wobei kleinere Online-Medien, wie zum Beispiel die relativ qualitativ gute Zeitschrift Datum und so, die fallen unter dieses Limit. Und die werden wahrscheinlich leer ausgehen.
Die Absicherung von Qualitätszeitungen, vor allem durch Medienförderungen, die hier gesichert sind, könnte auch dazu führen, dass man unabhängiger ist von den in der Vergangenheit vergebenen Inseraten, die ja ein schlechtes Licht auf die Szene geworfen haben, weil es darum ging, dass hier Politik und Medien zu sehr in Verbindung gebracht worden sind und da auch die Unabhängigkeit darunter gelitten hat.
Ja, absolut. Es begann ja schon, die Unsitten begannen ja schon ziemlich früh. Ich kann mich erinnern, unter Bundeskanzler Faymann von der SPÖ und schon vorher, wie er Stadtrat war in Wien, da begann diese schlechte Politik, wo man gesagt hat, naja, ihr kriegt Inserate, aber dafür werdet ihr heute über uns freundlicher schreiben, ja. Und diese typisch österreichische Verhaberung, die ist, glaube ich, in anderen Ländern, in Nachbarländern nicht so stark wie bei uns, dass das weggefallen ist. dass hoffentlich das jetzt mit diesen Skandalen, die da ausgebrochen sind, wird das hoffentlich ethisch mehr kritischer beachtet werden. Wir haben ja wir Journalisten haben so einen Ethikrat, einen Presseethikrat, der darüber wacht, dass diese Prinzipien wie Unabhängigkeit, keine Beeinflussung, auch keine persönlichen Vorteile, Annahme und so weiter, Korruption, Bestechung, dass sowas eben nicht vorkommt. Und das wurde durch diese Chats, die jetzt bekannt geworden sind, und im Speziellen den Pressechefredakteur Rainer Nowak betreffen, aber auch den Chefredakteur des ORF, den Herrn Schromm. Beide haben da leider viel zu nahe waren die an der Macht, ja. Die Presse, die Medien, das ist die vierte Macht im Staat, heißt es immer so schön. Wir Journalisten, wir müssen den Mächtigen auf die Finger klopfen, wir müssen schauen, was Politiker so auch Negatives machen, das müssen wir aufzeigen, ja, das ist unsere Aufgabe und wir können uns nicht mit der ersten Macht ins Bett legen, ja, was hier leider einige Kollegen offenbar gemacht haben.
Wie sehr hat da die Glaubwürdigkeit von Medien, von Zeitungen, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelitten?
Ja, wer weiß, was da alles noch zutage kommen wird, aber das ist ein übles Bild, was da auch auf die Presse zurückkommt. Und wenn wir Transparenz fordern und wenn wir ständig auch den Politikern auf die Finger schauen sollen und dann kommt von der Chefredaktionsseite der Eindruck, dass die da mit den Mächtigen eh unter einer Decke stecken und da sich das mit denen richten und sogar schon irgendwelche Jobs auch für die Lebensgefährtin schon ausmachen und so. Das ist Korruption. Das ist unmöglich und das ist übrigens auch ein Verstoß gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse, nämlich dass eben Zuwendungen, persönliche Vorteile und so weiter, Einflussnahme auf über Außenstehende, das ist alles nicht erlaubt. Paragraph 4 übrigens von der Presseethik kann man im Internet nachlesen, da, was alles sozusagen den Journalisten nicht erlaubt ist. Und da haben sich halt leider leitende Kollegen, Kolleginnen, glaube ich, sind noch keine dabei, nicht daran gehalten. Leider haben ja einige Zeitungen davon gelebt, dass diese Inserate für Wohlverhalten, für Berichterstattung sind dann Steuergelder verwendet worden. Für die Zeitung der Fellner Brüder, muss man schon sagen, Österreich hat dieses schreckliche Beinschab-Tool offensichtlich in die Tat umgesetzt. Diese verrückten Meinungsumfragen, wo dann auch der Sebastian Kurz mit irgendeinem freundlichen Tier verglichen wurde und die Opposition, das waren dann die Bösen. Und das war alles gefaked, das hat ja alles nicht gestimmt, wie man jetzt weiß. Ja. Diese Umfragen haben sie sich praktisch so hingeschrieben, wie sie es wollten. Aber es hat funktioniert. Kurz ist dann vom Staatssekretär zum Außenminister und dann war er plötzlich Bundeskanzler. Also es hat funktioniert, aber dass so etwas darf es einfach nicht mehr geben. Und daher mehr auch bei der Vergabe dieser Inserate muss auf jeden Fall mehr Kontrolle rein. Und man muss sich anschauen, es muss auch immer veröffentlicht werden, wer hat wo inseriert. Jetzt fällt übrigens auch diese Grenze, bis jetzt hat es geheißen, bis 5.000 Euro, das müssen wir nicht bekannt geben. Ja. Das fällt zum Glück weg. Nein, man muss alles bekannt geben, das muss alles im Transparenzregister sein. Wer hat wo geworben und womit? Ja. Da waren ja Inserate, die ja lächerlich waren, da war ja kein Informationswert drinnen. Ja. Und das ist für... Mit Steuergeld muss man anders umgehen, als hier verschiedene Ministerien es getan haben.
Müsste man nicht grundsätzlich jegliche Beeinflussung der Politik auf die Medien unterbinden, um die Glaubwürdigkeit auch wieder herzustellen?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil natürlich wir leben davon, wir müssen mit den Politikern sozusagen auch irgendwie einen Modus vivendi finden. Wir müssen zu den Pressekonferenzen von den Politikern hingehen. Wir müssen darüber berichten, was sie machen. Das ist ja auch unsere Aufgabe, das ist ja durchaus okay. Aber es sollte halt diese, auf gut Österreichisch, diese Verhaberung, die darf es eigentlich nicht mehr geben, nicht? Also die meisten dann waren auch per Du mit den Politikern oder gingen mit ihnen trinken am Abend oder sogar gemeinsame Urlaube sind jetzt bei den Chats bekannt geworden, ja? Das muss nicht sein, ja. Also ich selber habe in meiner ganzen Karriere, gebe ich zu, ich glaube, ich war mit drei Politikern per Du, aber auch erst nach irgendwelchen längeren Auslandsreisen, wo man halt irgendwie am Abend dann zusammengesessen ist und diskutiert hat. Also mit dem Erhard Busse gebe ich zu, mit der Gitti Ederer, weil wir halt so oft in Brüssel zusammen zu tun hatten, bin ich irgendwann per Du geworden. Alles andere habe ich immer versucht, möglichst wenig und auch keine gemeinsamen, jetzt, na, Urlaube wäre nie in Frage gekommen. Aber natürlich gab es Auslandsreisen, ja. Also ich war auch mit dem damaligen Kanzler Wolfgang Schüssel war ich manchmal unterwegs. Natürlich, wir mussten über seine Reise nach China zum Beispiel war ich dabei. Da haben wir natürlich berichtet. Aber das ist natürlich kein gemeinsamer Urlaub, wie jetzt offenbar andere es getan haben. Also das ist ein ambivalentes Verhältnis immer schon gewesen, speziell mit den politischen Journalisten, die müssen ja auch irgendwie sich gut stellen, irgendwie, weil wenn man nur böse ist mit denen, ja, dann kriegt man auch keine Informationen. Das ist so eine Gratwanderung manchmal. Und da ist vielleicht auch ein Ungleichgewicht entstanden, das sollte man noch erwähnen. Also wie ich angefangen habe, als Journalist in den 70er Jahren, da hat ein Minister hat gehabt einen Pressesprecher oder Sprecherin, vielleicht noch jemanden, der für Medien, Öffentlichkeit noch irgendwie Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, dann war es das schon. Heute gibt es ein ganzes Heer, ja, vor kurzem hat der Herr Hausherr gesagt, im Bundeskanzleramt gibt es angeblich 80 Personen, die sich nur mit Medienangelegenheiten kümmern, ja, um Medienangelegenheiten. Das ist einfach ein Ungleichgewicht. Ja. Da hat man ein ganzes Heer von Medienarbeitern gegen sich sozusagen oder die dann versuchen, auf dich Einfluss zu nehmen. Dann gibt es die Social Media Referenten auch noch und so weiter. Das ist einfach zu viel geworden. Und auf der anderen Seite hat man Redaktionen aus geschäftlichen Gründen ausgedünnt. Ja? Also die Redaktionen sind immer kleiner geworden. Und auch beim Profil, wo ich viele Jahre war, war halt zum Schluss die Innenpolitik, da waren wir, glaube ich, zu siebt zuletzt, ja. Und früher waren wir also ein Dutzend, wenn nicht sogar mehr.
Bei uns zu Gast der langzeiterfahrene Journalist Otmar Lahodinsky. Wir haben vorhin über die drohende Einstellung der Wiener Zeitung gesprochen. Es gibt mittlerweile auch eine Petition von Kulturschaffenden und Wissenschaftlern, die sich dafür einsetzen, dass das nicht passieren soll. Was würde denn aus Ihrer Sicht der österreichischen Medienlandschaft fehlen, wenn die Wiener Zeitung nicht mehr da wäre als Tageszeitung, gedruckte Tageszeitung?
Naja, natürlich. Es wäre wieder ein Verlust einer Tageszeitung. Wir haben nicht mehr so viele. Es sind glaube ich, knapp 10, wenn überhaupt schon noch so viel. Also ausgenommen Wochenzeitungen und regionale Zeitungen. Aber Tageszeitungen gibt es nicht mehr so viele. Und die Wiener Zeitung ist eben noch ein Qualitätsmedium auch noch dazu. Daher hat es eine gewisse Aufgabe, oder könnte eine gewisse Rolle spielen, die man vielleicht ausbauen kann. Ich hatte ja da auch so eine Idee da auch publiziert, dass man die Akademie der Wissenschaften zum Beispiel heranziehen könnte mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass die dort regelmäßig in der Wiener Zeitung ihre Arbeiten darstellen könnten. Das kann man natürlich, sie können das selber machen, das kann man auch mit Wissenschaftsjournalisten vielleicht etwas leichter verständlich darbringen. Und Anlass war natürlich der Nobelpreis für den Physiker Anton Zeilinger, der genug zu reden hat. Und ich habe erst heuer einen wunderbaren Vortrag von ihm hier in Traunkirchen mitbekommen, wo er bei der Akademie dabei ist, über das Prinzip Zufall in der Quantenphysik. Hochinteressant, und das kann man ja fast nirgends lesen, und weil es auch keinen Platz dafür gibt. Und da hätte man vielleicht doch Platz und Raum, täglich oder auch wöchentlich. Österreichische Wissenschaft kommt da vielleicht eh viel zu kurz in den österreichischen Medien.
Der geplante Umbau der Wiener Zeitung wird sehr stark kritisiert, vor allem auch die schon erwähnte, den Umbau in eine Ausbildungsstätte, etwa der Presse Club Concordia. Sagt sinngemäß, dass es statt einer Absicherung als unabhängiges Medium im öffentlichen Interesse zu einer staatlich kontrollierten Ausbildungsstätte kommt und einer Vermischung von amtlicher PR und journalistischer Arbeit. Teilen Sie da die Kritik?
Ja, das kann man verstehen, weil wer wird dort die Journalisten weiterbilden? Ja? Sind das dann wieder Beauftragte der Regierung, der Regierungsparteien, dürfen dort regierungskritische Leute überhaupt vortragen? Ja, das ist ja alles ungeklärt. Und es gibt ja schon einige Weiterbildungseinheiten in Institutionen in Österreich, FJUM und Kuratorium für Journalistenausbildung und wie sie alle heißen, die kriegen ganz, ganz wenig Förderung, ja. Könnte man das Geld auch denen ein bisschen mehr geben, damit sie dort vernünftige Arbeit machen können? Da muss man nicht gleich wieder ein staatliches Weiterbildungsinstitut gründen. Also dieses Geld, das da jetzt von der Wiener Zeitung quasi weggenommen wird, von der eigentlichen Zeitung, das sollte man ihnen eher lassen. Und damit sie weiterhin eine kluge Qualitätstageszeitung produzieren können. Und alles andere, das hat dann mit der Wiener Zeitung selber ja gar nichts mehr zu tun. Ja, das ist eine komische Vermischung in meinen Augen. Das auch vielleicht ein bisschen das schlechte Gewissen zu beruhigen für die Politiker, wenn sie quasi eine Tageszeitung einstellen.
Wir sprechen über die Medienlandschaft in Österreich und Europa, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Schlagzeilen hat in der letzten Zeit auch die Übernahme von Twitter durch Elon Musk gemacht. Was hat denn das für eine Auswirkung, wenn sich Milliardäre ganz wichtige Medienunternehmen einfach kaufen und dann auch nach ihren Wünschen umformen?
Ja, eine beträchtliche, nämlich weltweit, nicht? Es gibt ja weltweit Twitter-Abonnenten. Ich gehöre ein bisschen dazu, weil ich Twitter nicht so regelmäßig benutze. Eher passiv, also ich lese da oft interessante Mitteilungen, sehr oft von Kollegen, Kolleginnen. Aber natürlich, wenn da jetzt der neue Chef von Twitter, der Herr Musk, jetzt plötzlich sagt, er ist für Meinungsfreiheit, und da lässt er dann wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker zu Wort kommen lassen. Wird er wieder zu Wort kommen lassen, oder er wird den gesperrten Account von früheren Präsidenten Donald Trump wieder herstellen. Ja? Wir haben in 2 Jahren wieder Wahlen, Präsidentenwahlen in den USA. Also da sehe ich Schlimmes kommen. Und er hat auch gleich gesagt, er hat auch gleich Leute rausgeschmissen, nicht nur die Hälfte der Mannschaft, sondern gleich auch 20% oder so von den Leuten, die eigentlich fürs Checking, Fact-Checking zuständig waren, das heißt, die falschen Nachrichten rausgesiebt haben, ja. Und das wird er wahrscheinlich weniger jetzt betreiben, weil er sagt, ja, das ist Meinungsfreiheit und so weiter. Aber dann kommen diese Fake News ja noch viel mehr hinein, und dann will er noch Geld verlangen für dieses blaue Hackerl, dass das sozusagen geprüft wurde. Aber er hat eh schon, jetzt hat man schon gesehen, er hat schon Einbrüche der Werbewirtschaft. Viele wollen da jetzt gar nicht mehr werben bei Twitter, weil sie sagen, ich will da jetzt nicht mit meiner Werbung neben irgendeinem QAnon-Apologeten stehen, der sagt, in irgendeiner Pizzeria werden kleine Kinder zwangsweise gehalten und denen wird irgendwas abge Körpersäfte herausgeholt, damit irgendwelche Politiker dann wieder jünger sind, ja, jünger sein sollen. Wer sowas glaubt, ja, leider gibt es immer mehr davon, auch nicht nur in den USA, auch bei uns werden solche Verschwörungstheorien immer häufiger. Und speziell die Desinformation, Fake News und so weiter, das muss man bekämpfen und nicht zulassen. Ja, außerdem finde ich, dass irgendwo muss man, ich will nicht von so Milliardären in meinem Leben direkt beeinflusst werden. Niemand hat den Herrn Elon Musk gewählt. Ja, warum darf der sozusagen tun, was er will, und alles nur mit Geld kaufen, inklusive die Satelliten oben, die vielleicht jetzt doch in der Ukraine auch ein sinnvolles ein Internetempfang ermöglichen, das mag ja sein, aber alles andere ist doch immer wieder, das ist einfach, ein einzelner Mensch, Milliardär, darf nicht so viel Macht haben, politische Macht.
Aber sind lokale Demokratien machtlos gegenüber international agierenden Medienkonzernen, die aus einer Hand jetzt gelenkt werden?
Ja, es ist natürlich, wir haben ja schon, das ist auch ein Grund, warum viele Qualitätsmedien gelitten haben, weil die Big Tech-Firmen und die Social Media haben ja teilweise Inserate den Qualitätsmedien weggenommen. Ja? Die sind halt gegangen auf Twitter, auf Facebook und so weiter. Google hat uns immer wieder, das ist auch so ein Verhältnis, Google hat wichtige Stories von unseren Zeitungen europaweit, weltweit quasi übernommen und hat dafür nichts bezahlt. Ja? Das war alles quasi gratis. Sie haben dann gesagt, ja, dafür kriegen wir ja dann Zugriffe und Links und so. Auf der anderen Seite hat das dann dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, also ich kriege ja eh die Nachrichten gratis da in meiner Twitter-Blase oder auch Google-Blase oder sonst wo. Warum muss ich dann noch zahlen dafür, ja? Ein Europaabgeordneter, erinnere ich mich noch, hat im Profil sich damit gebrüstet, dass er kein Abo mehr hat. Ja? Er gibt da kein Geld mehr aus, er kriegt in der Früh alles vorgefertigt von seinen Mitarbeitern, ja, die, aber da ist er in einer Blase, der liest ja dann nichts mehr Kritisches von seinem Fachbereich. Das ist so, sowas ist eben eher problematisch, und das hat dazu geführt, dass wir als Qualitätsmedien immer weniger am Kuchen der Inserate bekommen haben, und Google hat da wirklich sehr gut verdient. Jetzt wollen sie ja angeblich doch ein wenig zahlen, ja, aber da ist eigentlich leider schon das meiste Wasser verschüttet worden, fürchte ich.
Aber wäre es nicht neben den nationalen Regierungen auch gerade im Interesse der Europäischen Union, für unabhängige Qualitätsmedien zu sorgen und sich dafür einzusetzen?
Die EU-Kommission ist relativ spät aufgewacht. Die haben früher gedacht, Medienfreiheit, das geht uns nichts an, da gibt es den Europarat in Straßburg, der macht das und der kümmert sich drum, und da gibt es alle möglichen anderen Institutionen und eben so NGOs wie die Europajournalisten zum Beispiel oder Reporter ohne Grenzen, da brauchen wir uns gar nicht so einmischen. Dann haben sie gemerkt, wie das in einigen EU-Ländern, wozu das geführt hat, wo zum Beispiel in Polen praktisch die neue Regierung, die rechtslastige Regierung von Kaczynski, die PiS-Regierung, immer mehr die Medienfreiheit eingeschränkt hat. Ja? Oder noch schlimmer eigentlich in Ungarn, in unserem Nachbarland, wo es praktisch nur noch ganz wenige unabhängige Medien gibt, und alles andere wurde auf Regierungskurs gebracht, eben auf die Regierungslinie von Viktor Orban und seiner Fidesz-Regierung. Und da haben sie jetzt endlich, sind sie aufgewacht. Wir haben ganz guten Kontakt auch zu Frau Kommissarin Jourová, eine Tschechin, die selber erlebt hat, wie das im Kommunismus war, Zensur und auch Fake News damals schon. Und die ist, glaube ich, die treibende Kraft, und natürlich auch dann die Frau von der Leyen oben, aber sie macht da recht viele neue Gesetzesvorschläge, und da ist jetzt einiges ins Laufen gekommen, dass doch von Brüssel aus jetzt mehr für die Verteidigung der Medienfreiheit in allen Ländern getan wird. Sprich, wer sich nicht dran hält oder immer mehr die Medienfreiheit einschränkt, der kann auch, das ist auch neu, kann mit Entzug von Budgetmitteln bestraft werden, belegt werden. Und da reicht dann nicht nur eine, dann kann nicht mehr ein Land das blockieren, wie das bis jetzt war. Ein einziges Land hat ausgereicht. Jetzt, wenn die qualifizierte Mehrheit erreicht ist, sprich eine Mehrheit von Staaten und die dazugehörende Bevölkerung, sollte die Mehrheit der Bevölkerung dahinter stehen, dann kann so ein Land mit Geldstrafen belegt werden, und das ist unangenehm. Ja. Das sieht man jetzt in Ungarn, wie sie darauf reagiert haben, auf die Drohungen. Wir werden das jetzt bald sehen, ob diese 7 Milliarden Euro tatsächlich einbehalten werden für Ungarn oder nicht.
Der Journalist Ottmar Lahodinsky bei uns im Studio. Kommen wir zum Schluss vielleicht noch einmal zurück nach Österreich. Ein Beispiel, wie eine Einzelperson, eine reiche Einzelperson, ein Milliardär, ein traditionelles Medium gestaltet, war der kürzlich verstorbene Red Bull-Besitzer Dieter Mateschitz. Wie beurteilen Sie denn aus dieser Sicht die Entwicklung von Servus TV? Ist das ein unabhängiges Medium? Ist das ein Qualitätsmedium in Ihren Augen?
Naja, er hat es geschafft, immerhin, glaube ich, Servus TV ist der größte private TV-Anbieter jetzt in Österreich geworden. Das ist schon eine Leistung einmal, muss man schon sagen. Er hat angefangen mit mit Naturfilmen und Dokumentationen über die Bergwelt und so weiter. Es hat so ein bisschen harmlos angefangen. Und dann kamen aber auch politisch, relativ bald hat er auch versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Und da kamen diese Diskussionsrunden aus dem Hangar 7 und so weiter, die durchaus professionell moderiert wurden und so, aber da kam die Einladungspolitik, war interessant, weil plötzlich wurde dort den Rechtsradikalen oder den Verschwörungstheoretikern wurde plötzlich Raum geboten. Ja. Die durften dort auftreten, was im ORF nicht der Fall war. Und von den Identitären zum Beispiel, der Herr Sellner durfte dort lange reden, im ORF wäre es nicht möglich gewesen. Und das Gleiche dann in der Pandemie waren die ganzen Impfskeptiker und Impfungskritiker, die waren alle dort. Ja. Und dann muss man sich schon fragen, das scheint auch im Sinne von Herrn Mateschitz gewesen zu sein, dass solche Leute dort auch zu Wort kommen. Und auch der Intendant, der Herr Wegscheider, hat diese wöchentliche Rückschau-Sendung. Und wenn man sich das so anhört, was er da jede Woche am Sonntag von sich gibt, das ist teilweise schon sehr, sehr... Also ja, er sagt selber, er scheidet die Geister, aber das scheidet nicht nur die Geister, sondern das geht dann wirklich in sehr, sehr rechtslastige, teilweise auch ins Verschwörungslager rüber und ins Putin-Freundschaft, da werden die Sanktionen hinterfragt und so weiter, Sanktionen der EU. Klar kann man das alles auch hinterfragen, aber wenn das so eine Art... Zielsetzung dieses Senders wird, dann ist das problematisch. Und dann ist die Frage, sie kriegen ja auch Steuergeld, sie kriegen Förderung von Österreich und da würde ich mir erwarten, dass da schon ein bisschen mehr geachtet wird darauf, was da für Inhalte auch verbreitet werden. Aber jetzt wird man sehen, wie geht es überhaupt weiter mit Servus TV. Das ist ja alles noch jetzt nach dem Tod von Herrn Mateschitz in der Luft. Aber er erinnert mich ein bisschen an den Herrn Musk. Ja? Er hat eben auch geglaubt, man kann alles machen. Und wenn da ein Betriebsrat gegründet wird, da wird sofort der Sender zugesperrt. Ja. Und nach einem Ergebenheitsbrief, den alle unterschreiben mussten, so quasi, dann hat er gesagt, na, also ihr dürft doch weitermachen. Ja. Ich habe damals schon in einer ORF-Sendung gesagt, weil das genau an dem Tag passiert ist. Im Punkt 1 war einer der ersten Sendungen, habe ich gesagt, was macht der Herr Mateschitz, wenn da eine alleinerziehende Mutter oder ein Vater oder ein Mann, der sich jetzt gerade einen Hauskredit genommen hat, ja, der erfährt jetzt, er hat keinen Job mehr, ja, der springt aus dem Fenster, ja. Was ist dann? Wird er sagen, naja, das kann ich nichts dafür. Der Herr Musk hat das jetzt noch schlimmer gemacht, ne? Der hat jetzt allen Twitter-Mitarbeitern das per E-Mail geschickt, ja, ob sie weiter arbeiten dürfen oder nicht. Der hat das per E-Mail ausgesandt, also schon eine menschenverachtende Haltung steckt da dahinter und das gefällt mir gar nicht, ja, von Musk. Und leider war da auch der Herr Mateschitz in der Richtung auch unterwegs mit diesen Betriebsratsgeschichte und da hat er noch einen Kollegen von mir beim Profil gedroht, weil der mit seiner Mutter telefoniert hat, harmlos, eine Minute lang, hat er ihm gedroht mit irgendwelchen russischen Schlägern, die Kniescheibe zertrümmern. Ja. Sagt man das als verantwortungsvoller CEO, ja, der einer der größten Unternehmer von Österreich ist? Das tut man einfach nicht. Und daher ist nicht alles, was er geleistet hat. Er hat viel gemacht für Österreich, gebe ich sofort zu. Und viele alte Hotels renoviert, gerade hier auch im Salzkammergut, in Aussee. hat er viel getan in der Steiermark, also weiter in der Steiermark beim Spielfeld herum. Diese Haltungen und diese Handlungen, die er gesetzt hat, die sind nach wie vor, die betrachte ich nach wie vor sehr kritisch.
Danke, Otmar Lahodinsky, für die interessanten Wortmeldungen.
Danke für die Einladung. Ihr seid hier ja auch, ich höre euch hier sehr gerne, immer wieder und auch im Internet, wenn ich im Salzkammergut bin, und das bin ich zum Glück relativ oft, und ihr trägt was dazu bei für die Medienfreiheit in Österreich, und da wünsche ich euch weiter alles Gute.
Ja, danke schön. Der Zustand der Medienfreiheit, der Zustand der unabhängigen Qualitätsmedien ist sicherlich auch ein Abbild des Zustands der Demokratie und der Demokratien. In diesem Sinne wünschen wir uns das Beste für die Medien. Dankeschön.
Ja, danke auch.